ARD Sounds.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit dem Schauspieler Harald Krasnitzer, der uns schon ewig als Wiener Tatortkommissar begleitet und ab Donnerstag dann im Kino Der verlorene Mann ist. Einen schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Wir sind zusammengeschaltet, Sie sitzen in Wuppertal. Haben Sie es da gemütlich?
Sehr gemütlich, ja. Also die Kollegen waren wieder mal außergewöhnlich nett, haben mir ein frisches Wasser hingestellt und alles ist fein.
Ich war ein bisschen überrascht bei der Vorbereitung. Ja, sonst wohnen die Promis immer in Berlin, Hamburg, München, Köln. Wuppertal, da leben Sie mit Ihrer Frau, Ann-Kathrin Kramer, ja auch Schauspielerin. Und eigentlich kennt man von Wuppertal nur die Schwebebahn.
So ist es. Aber ich muss der Vollständigkeit dazu sagen, wir pendeln so ein bisschen zwischen Österreich und Wuppertal. Aber Wuppertal ist nach wie vor ein ganz wichtiger Ort für uns. Und das ist nicht nur die Schwebebahn, sondern Wuppertal ist für uns tatsächlich wie so ein Rohdiamant. Es gibt so viele feine, kleine Ecken hier und auch so ganz wunderbare Menschen. Und ist eine Stadt, die sehr geerdet ist und gleichzeitig aber auch sehr lebendig ist und sehr bunt ist und sehr, sehr schöne kleine Ecken hat, wo man sich ausruhen kann und unbeobachtet ist.
Ich glaube, so eine Liebeserklärung bekommt Wuppertal selten.
Oh, das glaube ich nicht. Die hören das oft von mir und von anderen mittlerweile auch, Gott sei Dank. Und ich glaube, dass das wirklich ein unglaublicher Schatz hier ist, weil einfach da auch eine Geschichte ist. Das war ja mal die reichste Stadt Deutschlands und jetzt gehört sie zu einer der ärmsten Städte Deutschlands. Und diese Diskrepanz, die macht etwas mit dieser Stadt, das hat etwas Besonderes und das fasziniert uns auf der einen Seite, betrübt uns auch manchmal, ist klar, aber da gibt es viel Bewegung und an solchen Orten gibt es auch meistens sehr, sehr viel Fantasie und sehr viel Neues und das finde ich das wirklich Spannende.
Tatort. Die letzten Folgen sind abgedreht. Über Ihren Abschied zusammen mit Adele Neuhauser sprechen wir später noch. Ab Donnerstag dann Der verlorene Mann im Kino. Ja, alles erledigt. Haben Sie im Moment ein bisschen Ruhe?
Sagen wir mal so, jein. Wir haben unsere Kinotour gestartet. Das wird uns jetzt noch bis Mitte Mai beschäftigen. Das ist manchmal, sagen wir mal, reiseintensiv und dadurch ist man ein bisschen in Beschlag genommen. Aber das dauert jetzt bis Mitte Mai und dann sehen wir, wie es läuft und dann gibt es mal ein bisschen Ruhe.
Wenn eine Schauspielerin und ein Schauspieler zusammenleben, einer ist irgendwie immer wochenlang auf einem Dreh, muss man da gucken, wann sehen wir uns dieses Jahr?
Nein, Gott sei Dank, so schlimm ist es nicht. Aber es gibt Momente, wo die Sehnsucht und wo sozusagen diese Frage, wann kommst du denn jetzt endlich, durchaus im Raum steht und auch manchmal ausgesprochen wird. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist das eher der Vorteil, weil wir ja wissen, wie unser Beruf läuft und wie er funktioniert. Und wir haben uns da einfach wirklich sehr, sehr gut eingependelt und haben über die Jahre festgestellt, dass wir, man darf das ja kaum sagen, aber doch sehr privilegiert sind und viel Zeit dann auch doch für uns haben und die nützen wir auch gehörig. Und dann ist es ja mittlerweile so, dass Gott sei Dank auch immer wieder mal Zeit zwischendurch bleibt und dann gibt's Besuch am Set und das ist auch schön.
Bei Dreharbeiten haben Sie sich kennengelernt und ich habe noch mal geguckt, es war tatsächlich der romantische Film Hurenmord, ein Priester schweigt.
Ja, genau. Sie sprechen das so schön aus, dass wirklich die volle Romantik rüberkommt. Ja.
Sie waren aber Geschwister in dem Film damals.
Wir waren Geschwister in diesem Film, ja, aber das hat uns nicht daran gehindert, uns länger anzusehen als üblich.
Das sprechen Sie wiederum schön aus. Ab Donnerstag sind Sie im Kino zu sehen, Der verlorene Mann. An Ihrer Seite Dagmar Manzel und August Zirner. Sie spielen Kurt. Kurt leidet unter Demenz. 20 Jahre nach der Trennung steht er bei seiner Ex-Frau Hanne und deren neuem Partner Bernd vor der Tür. Er hat vergessen, dass sie geschieden sind. Das ist so kurz zusammengefasst die Geschichte. Was hat Sie daran gereizt?
Das Leben, das diese Geschichte erzählt, in seinem ganzen Umfang. Und der Trick, dass man eine Krankheit bemüht, die jeder kennt und vor der jeder Angst hat, um quasi in eine Geschichte zu kommen, die etwas mit Erinnerung zu tun hat, mit Aufarbeiten zu tun hat, mit einem Zyklus zu tun hat, in dem wir drei Schauspieler, die wir da sind, uns befinden. Also einen, der quasi entscheidend ist, weil man plötzlich mit anderen Dingen beschäftigt ist. Man guckt nochmal, was man nochmal im Leben austesten will, welche Horizonte noch offen sind und wo die hingehen. Aber man beschäftigt sich eben auch mit Krankheit, mit Tod, mit all den Dingen und mit dem Leben und was hat man gemacht und was hat man nicht gemacht. Und diese Verdichtung finde ich einfach wunderschön. Und das war noch dazu von einem sehr, sehr, sehr jungen Regisseur geschrieben und seiner Autorin. Und das ist etwas, was mich einfach wirklich weggehauen hat, dass ich gesagt habe, ich möchte, ich muss mit allen Möglichkeiten, die ich habe, dieses Ding spielen. Und zwar auch mit den beiden, auch mit Dagmar und mit August.
Und wie war die Zusammenarbeit?
Das war total spannend, weil wir unabhängig jetzt von dem, was wir da gedreht haben und wie wir gearbeitet haben, das Geschenk einer Freundschaft dazu bekommen haben. Weil wenn man in diese Sachen reingeht, dann musst du irgendwann mal Farbe bekennen. Du musst, wie man so schön sagt, die Hose runterlassen. Und dass irgendwann die Ellbogen eingezogen wurden und wir plötzlich anfingen, das zu sein, was uns wirklich am nächsten ist, einfach Menschen und zu reagieren. Und das war so intensiv und so spannend, dass wir eigentlich diese ganze Zeit über tatsächlich über das Leben geredet haben und über das, was uns ausmacht und auch über Dinge, die unsere Ängste ausmachen und die man sich ja nicht immer so einfach getraut auszusprechen, weil man ja oft das Gefühl hat, wenn einer über Angst spricht, dann spricht man allgemein auch schon von Schwäche, von nicht mehr leistungsfähig, nicht mehr skalierbar für diesen Apparat, der uns da umgibt. Und insofern war das für uns eine schöne Erfahrung.
Also nach den Dreharbeiten sitzt man dann abends mit einem Glas Wein und spricht übers Älterwerden, philosophiert oder?
Ja, nicht nur übers Älterwerden, das ist dann nicht so ein Gejammer, tut dir das auch da weh? Nö, mir tut's da hinten weh. Ach, nee, komm, hör mal auf, ich kann ja nicht mehr und so. All diese Dinge, ja, das kommt natürlich nicht. Nein, wir reden über was passiert da eigentlich? Was passiert, wenn die Aufmerksamkeit weggeht? Was passiert, wenn man selber Angst bekommt vor eben einer Krankheit? Was passiert eigentlich mit einer Welt, mit der man ja aufgebrochen ist? In diesem Film gibt es ein Lied vom Reiser, das heißt Der Traum ist aus. Und das war wie eine Hymne in dieser Zeit, in diesen 70er, 80er Jahren. Mit der ist man aufgebrochen, mit der hat man geträumt von einer besseren Welt, einer Welt im Frieden, ohne Waffen, ohne Gefängnisse, ohne all diese Dinge, die wir halt im Kopf hatten und im Bauch und im Herz. Und jetzt wachen wir auf in sozusagen einer Zeit, wo der Krieg alltäglich ist, wo der Verstoß gegen jegliche Regeln alltäglich ist, wo sich das Recht des Stärkeren etabliert und die Kraft des Gesetzes scheinbar verliert und wir tagtäglich Entgleisungen sehen, die so atemberaubend sind, dass wir gar nicht mehr darauf reagieren können. Und das ist natürlich etwas, über das wir auch viel geredet haben und uns Gedanken gemacht haben, wie weit sind wir da mitverantwortlich für so einen Zustand und was kann man da machen oder auch nicht mehr machen und wo beginnt all das, was uns ausmacht, nochmal vielleicht wirkmächtig zu werden.
Demenz, ein Thema, das uns mittlerweile fast alle angeht. Familienkreis, Freundeskreis, wir haben Berührung damit. Sie auch durch Ihre Mutter. Hat das bei den Dreharbeiten eine Rolle gespielt? Kommt da was hoch?
Nein, das darf es nicht. Das sind nun eiserne Regeln. Das ist etwas, was natürlich akut war zu dieser Zeit. Meine Mutter ist dann diesem Frühjahr verstorben, war in dieser Zeit natürlich akut, wie wir gedreht haben, aber das ist etwas, was eigentlich eher völlig außen vor gelassen wird. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge, insofern lässt man das dann wirklich sehr weit draußen.
Der verlorene Mann, es gab Dreharbeiten da zum Teil im Heim und die haben fast so einen dokumentarischen Charakter, ja, finde ich. Da gibt es auch die Situation in einer Demenzwohngruppe. Wie war das?
Schwierig. Sehr schwierig, weil wenn man sich darauf einlässt und dem nahe kommt und auch die Situation bewusst ist, also du weißt ja, was du jetzt zu spielen hast und was jetzt passiert, es wird gleich ein sozusagen deine Partnerin kommen und wird sagen, du, ich bin gleich wieder da. Du weißt aber, sie wird nicht mehr kommen. Und du weißt aber auch, du musst es vergessen, dass sie nicht wiederkommt. Und in diesem sozusagen Raum der Menschen, die das real erleben mit ihren nächsten Freunden und Anverwandten, die die begleiten in diesem Augenblick, sitzt du drin und hast noch Bewusstsein. Und erstens schämst du dich ein bisschen dafür. Und das war nicht nur ein bisschen, sondern oft sehr. Und zweitens spürt man diese unglaubliche Energie einer Löschung, dieses Löschen des Augenblicks, dass etwas passiert und im nächsten Augenblick kann es schon wieder weg sein. Und die Zeitspannen werden unmittelbar kurz. Das ist etwas, was mich sehr, sehr, sehr angegriffen hat und sehr erschüttert hat.
Wir sprechen jetzt viel über die Demenz, aber am Ende ist es doch ein Liebesfilm über einen, der viel vergessen hat, nämlich Kurt, und andere, bei denen ja durch ihn viele Erinnerungen und Gefühle hochkommen.
Ja, das fanden wir eigentlich die spannendste Geschichte. Was passiert eigentlich, wenn die zentralen Fragen im Raum stehen bei drei Menschen, die offensichtlich etwas verbindet, und zwar eine vergangene Liebe? Dieser Kurt, der hat ja sich aus einer Beziehung verabschiedet, das war nicht fein und das war auch nicht gut. Wir wissen auch nicht, ob er ein wirklich guter Vater war, weil auch der kurze Auftritt von Lea Tack, die meine Tochter spielt, was ich ganz fantastisch, das hat mich auch mitunter immer sehr berührt, was sie da gemacht hat, weil man sieht, dass die Überforderung in diesem Betreuungszustand zu diesem Mann nicht nur eine Überforderung ist, die sich aus der Krankheit nähert und man sagt, ich kann damit nicht umgehen, sondern man spürt, dass dahinter noch was anderes ist, eine nicht sehr gute Beziehung zu ihrem Vater. Und insofern weiß man nicht genau, ob der Kurt wirklich ein guter Mensch war. Was aber faszinierend ist, dass beim Kurt als Erinnerung übrig bleibt, offensichtlich eine Zeit oder ein Zeitabschnitt, wo man sagen kann, der hatte etwas Charmantes, der hatte etwas Liebenswürdiges. Und dieser kurze Abschnitt nötigt sozusagen zwei Menschen in ihrem Prozess, sich plötzlich mit etwas auseinanderzusetzen, mit dem Dableiben, mit dem Weggehen, mit dem Aufnehmen, mit dem Verantwortlichsein. Eben auch, wie es bei Bernd ist, der ja auch ein Pastor ist, plötzlich auch mit seiner Frage seines Glaubens konfrontiert ist. Was heißt das Nächstenliebe und wie praktiziere ich sie und wie weit gehe ich damit? Nehme ich jemanden auf? Wie weit lasse ich jemanden in mein Leben, das nun gerade beginnt, anders zu werden? Also all diese Fragen sind so wunderbar gestellt und sind dabei so unpolemisch und undogmatisch gelöst, weil in erster Linie etwas regiert, dass man tatsächlich diese Freundschaft und diese Liebe nennen kann, die ausgereizt wird bis zu einem bestimmten Punkt. Und das hat uns auch am meisten fasziniert.
Der verlorene Mann, dann ab Donnerstag im Kino. Wir gucken auf Ihre Anfänge, Herr Krasnitzer. Aufgewachsen in Grödig bei Salzburg. Standen Sie auf den Skiern, bevor Sie laufen konnten?
Nee, nicht jeder Österreicher ist sozusagen ein talentierter Skifahrer. Eigentlich habe ich erst sehr spät wirklich Skifahren gelernt, weil am Anfang war mir das ein Gräuel. Erstens, ich hatte zwar dann pflichtbewusst, wie Österreicher sind, musste ich zu Weihnachten ein paar Skier bekommen, die ich mir eigentlich gar nicht gewünscht hatte, weil ich hatte andere Wünsche, aber plötzlich standen welche da. Dann waren es auch noch die alten Holzskier. Dann war es auch
kein Carver.
Nein, kein Carver, nichts. Das gab es da alles noch nicht. Dann waren es noch diese doofen Skier, wo man da vorne irgendwie so mit so einem Federzug, wo du dir immer die Finger eingeklemmt hattest, die Bindung zumachen musste. Dann, immer wenn es dich geschmissen hat, waren deine Füße so verknotet, dass du sie nur mit Hilfe anderer und Dritter wieder auseinanderbekommen hast. Und dann war es so, dass wir zu den Skiern ja nicht die dazugehörigen Liftkarten bekommen haben, weil die konnten wir uns zu dem Zeitpunkt gar nicht leisten, sondern man musste mit diesen Skiern dann auch noch irgendwelche Hügel raufstapfen. um dann irgendwie so eine 5 Sekunden Abfahrt zu machen oder 10 Sekunden gefühlt, die aber noch nicht mal für einen Schwung reichte, respektive zu irgendeiner Anweisung, außer du musst tiefer gehen, geh tiefer, und irgendein Geschrei vom Vater, der versuchte aus der Auslinie irgendwas an Instruktionen, die aber nicht weiterhalfen, einzuwerfen. Also Sie sehen, es war nicht sehr ein sehr glückliches Verhältnis. Und erst später dann, als Freunde mich dann mitgenommen haben und wo ich wusste, okay, das ist jetzt lustig, jetzt ist es mit Freunden und dann lernst du auch schneller und auch in der Schule dann war es etwas einfacher und dann gab es dann schon andere Bindungen und andere Skischuhe und da war es dann wirklich lustig, da hat es dann Spaß gemacht.
Ihr Vater war Schlosser, die Mutter hat in der Fabrik gearbeitet, alles sehr bodenständig und Sie haben gerade schon gesagt, Liftkarte konnten wir uns da zu dem Zeitpunkt nicht leisten. Also da wurde zu Hause aufs Geld geguckt, oder?
Ja, war so. War aber auch nicht das Schlechteste. Also ist so, ja.
Sie haben eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht. Das war der Wunsch Ihres Vaters. War das auch so der Gedanke, den Kindern soll es mal besser gehen?
Ja, das war natürlich eine ganz starke Prägung dieser Generation von Eltern, die in erster Linie ja aus einer fürchterlichen Geschichte kamen. Und da war der Gedanke, denen muss mal besser gehen. Und wie das so ist, wenn du in dem Fall Arbeiter bist, wie das mein Vater war, ein Schlosser und in einer Zementfabrik gearbeitet hat, am Hochofen, und meine Mutter am Fließband in der Schokoladenfabrik, wie Sie das ja schon gesagt haben, dann ist der nächstliegendste Gedanke, den du da hast, dass die Leute im Büro und die dann sozusagen im feinen Anzug kommen, besser haben. Und das war das, was mein Vater für mich vorgesehen hatte.
Und dann sagen Sie, ich war der schlechteste Speditionskaufmann ever. Warum?
Er war zumindest, sagen wir mal, in Mitteleuropa. Ich weiß ja nicht, wie die Verhältnisse in Asien waren oder so. Ich könnte aber mir vorstellen, dass ich auch dort ein gutes Ranking geschafft hätte als der Schlechteste. Es war nicht mein Beruf, Dinge um die Welt herumzuschicken. Das kann etwas wirklich Fantastisches sein, wenn man die Leidenschaft dafür hat. Ich hatte sie nicht, weil ich war schon infiziert vom Theater und hatte eigentlich immer nur einen Gedanken, wie komme ich möglichst früh aus dem Job weg, weil ich am Abend noch eine Probe habe dann einen ziemlichen Kladderer-Touch geschaffen. Ein Container, der nach Israel gehen sollte, ging wieder zurück nach Deutschland und der Container, der nach Deutschland gehen sollte, ging wieder zurück nach Israel. Und das war dann ein Heidendurcheinander und hat einige Zeit gedauert, bis das wieder gerichtet wurde.
Wann haben Sie es denn gewagt, Ihrem Vater zu sagen, Papa, nicht Speditionskaufmann, ich werde Schauspieler?
Ich musste es wagen, als die Kündigung da war, als die beiden Container auseinanderklamüsert wurden, hat mich dann am Nachmittag der Generaldirektor persönlich angerufen und hat gesagt, wir würden Sie bitten, am Montag nicht mehr in die Firma zu kommen. Und das war wie eine Erlösung. Ich habe mich herzlich bedankt und wusste, jetzt Gott sei Dank, der hat mir diese Entscheidung abgenommen und unmittelbar darauf bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, du, das ist der Fall, da hast du deinen Schein für die Lehrabschlussprüfung, das habe ich gemacht und jetzt gehe ich meinen Weg, ich will das werden und will das ausprobieren.
Und war es okay für ihn? Hat er geschluckt?
Er musste zweimal schlucken sogar und er hat mal irgendwie geguckt, aber da war ich schon wieder weg.
Der Bergdoktor war der Durchbruch im Fernsehen, dann kam der Winzerkönig und 1999 bis heute Tatortkommissar Moritz Eisner, Morde in Wien, Innsbruck, Tirol. Also man kann sagen, Sie hatten jedenfalls nie Angst vor Serien.
Nein, ich war Gott sei Dank in der Situation, dass ich vieles machen durfte. Also jetzt nicht nur Serien, sondern auch verschiedene Filme und auch Kino und sonstige Dinge. Also das war wirklich ein Glücksfall und überhaupt keine Berührungsangst, weil ich wusste, was ich hier lerne, was ich an diesen Orten lerne.
Anfangs beim Tatort, da waren Sie noch Einzelkämpfer, seit 2011, dann mit Adele Neuhauser als Bibi Fellner an Ihrer Seite. Sie werden oft so ein bisschen als grummeliger Kommissar beschrieben, aber Sie sind doch eigentlich ein freundlicher Typ, oder?
Das ist so ein Phänomen, das habe ich auch noch nicht genau ergründet, weil ich den zum Teil gar nicht so grummelig finde. Die Grummeligkeit entsteht in bestimmten Situationen, wenn man das Gefühl hat, da ist etwas, was in eine tiefe Ungerechtigkeit mündet. Da wird er grummelig, da wird er dann bissig. Das Erstaunliche ist, dass uns zuerst mal auffällt, dass der grummelig ist. Aber dass uns nicht auffällt, dass man sagt, ja, er hat ja vollkommen recht, ist ja auch eine Scheißsituation. Und dass der das so direkt macht, das fand ich eigentlich immer ganz angenehm. Ich fand nur immer lustig, dass man das dann auf so eine Gnarzigkeit reduzierte.
Wie gut war es, dass irgendwann Adele Neuhauser dazugekommen ist?
Adele war natürlich ein absolutes Geschenk, weil erstens wir an einem Punkt angekommen waren, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir gucken, was wir da überhaupt noch machen, weil dieser einsame Wolf, der da rumstreift, das wird langweilig und wir brauchen irgendwas anderes. Das, was sie da aus ihrer Rolle und auch wie sie ihre Rolle gemacht hat, das ist schon atemberaubend und war einfach eine unglaubliche Bereicherung für uns beide.
Sie begleiten viele von uns jetzt schon, ja, unser halbes Leben, ja. Sie gehören dazu. Dabei sind es ja immer nur 2 Tatorte pro Jahr, die Sie gemacht haben. Ist das als Schauspieler aber so ein gutes Gefühl? Das ist die Basis, ja, damit habe ich schon mal Miete, Strom, Essen klar.
Da muss ich ganz ehrlich sein, ich habe eigentlich nie an solche Dinge gedacht.
Keine Existenzängste so zwischendurch?
Doch schon, die gab es schon immer wieder, aber die sind normal. Also das ist ein ganz fixer Teil dieses Berufes und die haben sie auch, wenn sie jeden Tag drehen. Wenn sie voll beschäftigt sind, haben sie Existenzängste als Schauspieler, weil das einfach immanent ist, dass man nicht weiß, wann jemand kommt und dir sagt, jetzt haben wir erkannt, dass du eigentlich gar nichts kannst und es ist jetzt an der Zeit, dass du nach Hause gehst. Und dieser Zweifel, der damit verbunden ist, das hat ja auch viel mit einem Selbstzweifel zu tun oder mit einer großen Unzufriedenheit mit einem selbst, dass man immer sagt, nee, das war's noch nicht oder das ist es nicht. Die eigentliche Arbeit ist, wenn ich mich mit Leuten treffe und man trifft sich in der Früh und sagt, was machen wir heute und wie versuchen wir etwas Gutes daraus zu machen. Das ist die Leidenschaft. Und die hat mich Gott sei Dank immer so gebannt, dass ich meine Existenzängste dann sehr in den Hintergrund schieben konnte und eigentlich beim Arbeiten nie daran gedacht habe, egal was ich gemacht habe, das nie gesehen habe als einen Job, der mir jetzt Geld bringt, sondern in erster Linie als etwas, was mir Spaß macht.
Es gibt gerade so einen Generationenwechsel beim Tatort. Wir haben das Münchner Team verabschiedet, ja, Bartitsch und Leitmeier. Nach 100 Fällen haben sie Schluss gemacht. Warum hören Sie und Adele Neuhauser auf?
Weil es der richtige Zeitpunkt ist. Weil wir selbstbestimmt sagen können, oh, guck mal, wir haben jetzt so eine schöne Zeit gehabt. Wir sind beide jetzt in dem Alter, also ich bin 65, werde heuer 66. Insofern ist das der richtige Zeitpunkt für uns beide aufzuhören.
Also es war eine gemeinsame Entscheidung.
Ja, und eine gute. Und wir haben uns sehr wohl dabei gefühlt, weil es selbstbestimmt ist, weil dann nicht jemand kommt und sagt, wie lange wollt ihr eigentlich noch oder so. Und haben Sie schon mal ans Aufhören gedacht oder so all diese Dinge, wo du dann merkst, oh, jetzt kommt diese Frage von außen näher. Und eigentlich ist es eine, die man von innen sich stellen muss. Ist das jetzt noch der richtige Platz und können wir noch was besser machen? Haben wir noch die Energie, in die nächste Phase von diesen beiden Figuren zu gehen und ist das überhaupt gewünscht? Und da war uns klar, wir wollen eigentlich jetzt an dem Ort aufhören, wo es uns einfach wirklich gut ging und wir großen Spaß hatten und das noch selbstbestimmt machen konnten.
Letzte Woche lief der vorletzte Tatort mit Ihnen. Im Oktober kommt dann wirklich der letzte. Was wir dann aber sehen, ist ja für Sie schon wieder ganz lange her, ja? Die Dreharbeiten waren letztes Jahr. Wie war das denn dann so am letzten Tag? War es traurig?
Natürlich ist das auch sind das bewegende Momente und sind das auch Augenblicke, wo man sich verabschiedet. Das ist immer so. Aber überwiegend ist sozusagen dieses autonome Gefühl und frei zu sein und irgendwie Entscheidungen getroffen zu haben und aufzubrechen. Das ist wie wenn man eine Reise antritt und das ist eigentlich das stärkere Gefühl, muss ich sagen.
Diese Freundschaft zwischen Ihnen und Adele Neuhauser, es gibt einen lustigen Moment, Sie beide in der Talkshow 3 nach 9 und da sprechen Sie über Ihre Psychoanalyse, die Sie lange Zeit gemacht haben, weil Sie gemerkt haben, so den Spagat Bühne-Realität kriege ich nicht gut hin, ich lebe da in einer Künstlerblase, ich vergesse die Freunde und da guckt sie sie an und sagt, mein Gott, du bist ja jetzt ein völlig anderer. Gut, dass ich dich erst danach kennengelernt habe. Ist das so? Sind Sie seit der Psychoanalyse ein völlig anderer?
Ja, aber jetzt muss man zumindest auch hier der Sache gerecht werden. Ich glaube, diese Prozesse hören nie auf. Also wenn man beginnt zu gucken, wo steht man und was, in welchem Verhältnis steht man, in welcher Beziehung steht man zum Leben oder zu den Dingen, dann ist das immer ein Prozess, der eine Auseinandersetzung. Und die damals, das war ein durchaus existenzieller, also ein wichtiger, dass ich das mal geklärt habe und dass ich mir da auch Unterstützung geholt habe. Und das war mit Sicherheit eine ganz, ganz wichtige Phase, zu sagen, hey, ein Schauspieler ist jetzt nicht nur quasi ein aufmerksamkeitsökonomieabhängiger Junkie, sondern er steht auch im Leben. Der braucht auch eine Bodenhaftung, der muss auch mal runterkommen und nicht immer irgendwie dorthin schielen, wo er Resonanz kriegt, sondern der muss auch selber resonanzfähig sein und auf etwas reagieren. Der braucht eine Empathie für andere Menschen. Das ist das Interessante und das war schon ein ganz wichtiger Punkt zu lernen. Und insofern, ja, bin ich zum Teil was anders geworden, ja. Aber ich finde trotzdem spannend, diesen Prozess weiterzugehen.
Sie und Ihre Ehefrau Ann-Kathrin Kramer drehen und spielen auch zusammen, Bühne und Film. Wie ist das, zusammenzuarbeiten, so intensiv?
Ach, wir haben auch hier eine klare Trennung. Wenn wir zusammenarbeiten, egal ob wir das jetzt in Form von Lesungen machen oder eben auch in Filmen, gibt es eine ganz klare Prämisse. Wir sind zu diesem Zeitpunkt, wo wir arbeiten, kein Paar. Also nicht im Sinne von, wir gucken in erster Linie darauf, wie es uns gut geht und wie nett wir sind und so pipapo. Wir haben in der Regel getrennte Zimmer, weil wir unterschiedliche Rhythmen haben und wir sind da, um zu arbeiten und nicht, um unsere Beziehung zu leben. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung und das macht es dann nochmal einfacher und gleichzeitig aber richtiger für den Augenblick, wo wir arbeiten. Es macht ein Tor auf, wo wir freier sein können.
Kritisieren Sie sich gegenseitig?
Kritisieren, das ist immer so eine Kategorie von Daumen hoch, Daumen runter. Und von der haben wir uns eigentlich verabschiedet. Wir suchen uns einander. Also wir lesen und suchen. Und dann sagen wir, lass uns das nochmal probieren. Ich glaube, da kommen wir weiter. Oder wir sind neugierig. Das wären so die Attribute, die eher für uns zuständig sind, als wie so, kannst du nicht da die Hand ein bisschen höher heben, weil da muss ich durchgucken. Oder gib mir doch da einen Blick bitte. Und so all diese Dinge, damit können wir dann gar nicht umgehen, sondern wir sind dann eher neugierig und probieren was aus und leisten uns auch manchmal dann den Luxus zu scheitern, weil das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um näher an ein Ziel zu kommen, und machen es über diesen Weg, als wie zu sagen, nee, finde ich nicht gut, da musst du nochmal ran. Was spielst du denn da? Ja, also all diese Dinge, die würden nicht sehr dienlich sein.
Da will man abends nicht mehr nach Hause kommen, ja.
Nee, nicht nur nicht nach Hause, sondern da will man ganz weit weg.
Aber ist dann abends Schluss, nach Drehschluss, also lässt man es dann auch ruhen?
Das kommt darauf an, ob man eine Nuss geknackt hat oder ob, manchmal passiert ja, dass sozusagen über eine geknackte Nuss plötzlich sich viele Nüsse knacken und man plötzlich merkt, oh, das hat eine Folgewirkung, auf die müssen wir Acht geben. Dann spricht man darüber und sagt, du, morgen haben wir die Szene und die Szene. Was hältst du davon, wenn wir das da verfolgen oder da nochmal versuchen, irgendeine Änderung stattfinden zu lassen? Und das ist dann, weil man ja beim Drehen ja oft wenig Zeit hat zu probieren, sondern das muss man halt alles außerhalb. Und manchmal ist es auch wichtig, dass man sagt, jetzt bin ich fertig, jetzt brauche ich nur noch eine Badewanne oder was immer der jeweilige dann braucht. Oder ich muss jetzt mal einfach schlafen oder ich muss jetzt nachdenken oder ich gehe nochmal spazieren. Dann wissen wir, wir müssen den anderen eben genau in diesen Aggregatszustand entlassen, weil er das dann braucht. Und das ist dann auch gut.
Sie nennt sie Harry. Wenn sie Harald sagt, legen Sie die Ohren an. Warum?
Ja, mittlerweile ist es umgekehrt. Sagen wir mal, der Harald ist öfter, aber nicht mehr in dieser strengen Form, weil der Harald war immer der, wo man wusste, oh, jetzt kommt gleich was. Jetzt kommt gleich irgendeine Anweisung oder es kommt irgendeine Ermahnung oder es kommt eine Zurechtweisung.
Was waren denn so Harald-Momente oder was sind Harald-Momente? Dreckige Schuhe reingelaufen, Termin verpasst?
Oh, Sie sind nahe dran. Waren Sie schon mal bei uns zu Hause?
Nein.
Nein, ich glaube, es ist, natürlich ist es oft so, ich bin, sagen wir mal, eher in diesen Dingen manchmal ein schlampiger Mensch und bin verloren in irgendwelchen Hirngespinstereien und sonstige Dinge. Und manchmal übersehe ich die sehr vernünftigen und sehr klaren Regeln. Und
die Fußmatte.
Die Fußmatte zum Beispiel, ja. Oder eben auch, dass es ja einen Raum gibt, wo man die Schuhe auszieht. Da muss man jetzt nicht durchlatschen bis ins Schlafzimmer. Und wenn die Wäsche jetzt durchgelaufen ist, kann man ja auch mal die Tür aufmachen und kann sie denn ja auch mal aufhängen. Ja, und muss ja nicht nochmal vorbeilaufen. Nur weil man ein Buch in der Hand hat, legitimiert das ja noch nicht, an der Waschmaschine vorbeizulaufen. Und so sind das so die alltäglichen Dinge, die im Zusammenleben einfach wichtig sind und ewig überall geregelt werden müssen. Und das haben wir die ersten Jahre in einer intensiven Schulung bewerkstelligt. Mittlerweile klappt das, glaube ich, ganz gut. Es gibt manchmal so Nachschulungen, aber im Großen und Ganzen sind wir auf Kurs.
Sie leben in Wuppertal, also Sie haben schon gesagt, Sie pendeln Wuppertal, Tirol, aber eben ein großer Teil ist Wuppertal. Da haben Sie ein Haus mit Garten, alles picobello. Und dann gibt's diesen Extragarten, ja. Da wächst alles, wie es will. Da herrscht Anarchie.
Ja, man muss natürlich ab und zu eingreifen, weil dann an bestimmten Stellen das Gras tatsächlich zu hoch wird und dann mäht man das und das versucht man gut zu mähen, sodass keine Blindschleichen in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dann gibt's einen Komposthaufen, der muss natürlich auch bedient werden. Und ab und zu hat man das Glück, dass man schneller war als die Vögel. Und dann gibt's auch noch eine Kirsche oder auch eine Pflaume oder einen Apfel. Dann ist man sehr glücklich. Das sind so die größten Ausbeuten, weil den Rest holen sich in der Regel die Tiere. Ob es jetzt die Waschbären sind oder die Marder oder eben die Vögel. Ansonsten ist das ein sehr schöner Raum, weil der wächst und hat eine Energie und hat dadurch irgendwie eine Landschaft. Und wenn man jetzt sehr frech wäre, sagt man, man hat einen sehr ursprünglichen Garten gebaut und das haben wir aber gar nicht, sondern wir lassen den einfach, wie er ist, und ab und zu greifen wir ein, wenn es zu viel wird oder wenn man Angst haben könnte, die Nachbarn werden jetzt beeinträchtigt mit irgendwelchen überhängenden Sträuchern, dann greift man ein und tut was.
Man sitzt einfach da, guckt auf Maulwurfhügel und es ist ein Rückzugsort?
Ja, und sagen wir mal so, es gibt immer etwas zu tun und sei das irgendwie die Dachrinnen zu entleeren oder irgendwo ist wieder ein Ast runtergefallen und hat ein Loch geschlagen, da muss man das flicken oder man will dann doch nur in der Ecke oder in der Ecke noch eine Terrasse bauen, dann tut man das. Oder
sind Sie ein Handwerker?
Ein bisschen kann ich das, ja.
Und Sie haben eben schon die Nachbarn angesprochen, wenn da irgendwie was rüberhängt, wenn ich das richtig sehe, ist in der Nachbarschaft eine Schrebergartensiedlung. Da ist doch immer alles sehr ordentlich.
Ja, die sind sehr streng, aber wir sind wie so ein gallisches Dorf und gehören nicht zu ihnen. Wir haben eine geordnete Anarchie und das ist etwas, was sie dann dulden. Und ab und zu sehen sie dann Blumen, die dazwischen hoch werden und hochwachsen. Und dann sagen sie, naja, okay, ist halt so.
Und den Wuppertaler Kleingärtnern ist es auch egal, dass sie abends vorher im Fernsehen zu sehen waren. Die sind auch streng mit ihnen.
Das ist die Voraussetzung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt kein Privileg im Sinne von, der ist im Fernsehen. Das wäre abartig oder würde ich auch als abartig empfinden. Also, und das ist das Schöne, was wir auch in dieser Ecke haben und überhaupt in der Stadt haben. Wir werden ganz normal behandelt. Wir versuchen, mit den Leuten vernünftig umzugehen. Das sind unsere Nachbarn, das sind zum Teil auch unsere Freunde. Und wenn es mal irgendwie was gibt, wo man sich nicht einig ist, dann streitet man auch. Ja, das ist auch wichtig, aber man droht nicht mit Anwälten und macht nicht irgendwelchen Mist, sondern man streitet miteinander und diskutiert. Und wenn man fertig ist, dann sitzt man da und trinkt ein Bier oder trinkt ein Glas Wein und guckt in die Wildnis und sagt, schön was. Und gut, dass wir das geklärt haben. Wusste ich gar nicht, dass du so bist oder so irgendwas und hat etwas gelernt. Und das sind wirklich schöne, wie soll ich sagen, Lebenspartnerschaften, die wir da in dieser kleinen Gemeinschaft gefunden haben. Und die schützt einen auch und die ist aber auch solidarisch, wenn es mal irgendwo brennt im Sinne von nicht gerade glücklich ist, dann geht man dahin und fragt, was man tun soll und tun kann und tut das. Und das ist etwas, was gewachsenes Leben ist und das tut uns gut.
Donnerstag jetzt der Kinostart, Der verlorene Mann. Ist das dann nochmal für Sie ein besonderer Tag oder rauscht das so nebenbei, weil es schon so lange her ist mit den Dreharbeiten?
Nein, das rauscht nie. Es ist insofern ein besonderer Tag, weil es besondere Dreharbeiten waren und weil wir an diesem Tag wieder das Glück haben, uns zu sehen, ja, und zu plaudern und es uns gut gehen zu lassen und uns zu erinnern. Und darüber hinaus ist es dieser Film eigentlich wirklich wert, dass man den feiert. Und das tun wir mit größtem Vergnügen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit dem Schauspieler Harald Krasnitzer. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ich sage danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das ist auch nicht selbstverständlich.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.